Wir optimieren in dieser Vorlesung und wir haben das bisher erfolgreich mit dem Gradientenverfahren, mit Amio-Regel aus der Anschauung heraus gemacht, dass wir sagen, wir haben eine Zielfunktional, das soll kleiner werden, also suchen wir uns eine Richtung, in der wir an den Parametern drehen können oder eine Art, wie wir an den Parametern drehen können, sodass das Zielfunktional kleiner wird. Mathematisch führte das in ganz natürlicher Art und Weise auf das Gradientenverfahren. Das heißt, wir nehmen die Richtung minus den Gradienten, weil in die Richtung geht das Zielfunktional am steilsten bergab. Dann suchen wir uns eine Schrittweite, zum Beispiel über diese Trastrietschen-Idee mit dem Amio-Verfahren, wie weit wir in diese Richtung bergab gehen. Wir haben festgestellt, auf die Art und Weise bekommen wir ein konvergentes Verfahren im Sinne dieser Präkonvergenz, dass alle stationären Punkte Häufungspunkte sind, dass alle Häufungspunkte stationäre Punkte sind, so rum. Und dieses Verfahren konvergiert im Sinne dieser Präkonvergenz tatsächlich für alle Startwerte, die wir einsetzen. Das klappt also wunderbar. Allerdings haben Sie gesehen, dass dieses Verfahren unter Umständen nicht besonders schnell konvergiert. Nicht besonders schnell, haben Sie auf dem Übungsblatt gesehen, für ein einfaches quadratisches Beispiel, haben Sie numerisch nur lineare Konvergenzgeschwindigkeit erhalten. Das heißt, der Fehler, den Sie haben, der Abstand vom wahren Optimum, der verkleinert sich mit jedem Schritt, den Sie machen, um einen gewissen Faktor. Und dieser gewisse Faktor kann sehr, sehr schlecht sein. Für stark elliptische, quadratische Probleme haben Sie dann vielleicht einen Faktor, der sowas ist wie 99%. Das heißt, der Fehler in jedem Schritt würde auf 99% des Fehlers im letzten Schritt herunterschrumpfen. Und das heißt, Sie müssten aber sehr, 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 sehr viele Schritte machen, wenn Sie in jedem Schritt nur eine Reduktion auf diese 99% erreichen. Das heißt, die Frage war, geht es auch noch schneller? Und es geht auch noch schneller und wir kennen eigentlich schon das Geheimnis, wie es schneller geht. Das kennen wir nämlich aus der Einführung in die Numerik. Da hatten wir ein Verfahren, um Nullstellenprobleme zu lösen, was schneller als linear, nämlich superlinear oder quadratisch konvergierte. Das heißt, unsere Idee ist jetzt, wir nehmen uns das Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen und wenden dieses Newton-Verfahren dann eben an auf das Optimierungsproblem als Nullstellenaufgabe geschrieben. Das heißt, anstatt klein f zu minimieren, probieren wir die Nullstelle von groß F gleich Gradient von klein f zu finden. Und wir waren Ende letzter Woche damit stehen geblieben, die Eigenschaften des mehrdimensionalen Newton-Verfahrens für Nullstellenaufgaben nochmal zusammenzufassen. Also wir waren im Satz 248, im Beweis von Satz 248. Hatten eine stetig differenzierbare Funktion groß f vom n-dimensionalen ins n-dimensionalen, von der wir annehmen, sie hätte eine Nullstelle und in dieser Nullstelle sei die Jacobi-Matrix von groß f invertierbar. Dann haben wir gesagt, es existiert eine Umgebung der Nullstelle, wo x dacht die einzige Nullstelle ist von dieser Funktion groß f und in dieser Umgebung ist das groß f, das die Jacobi-Matrix f' groß f' von x auch invertierbar und die Norm der Inversen ist beschränkt durch eine Konstante. Das waren Teil A und B, das hatten wir schon bewiesen gehabt. Das folgte plötzlich aus dieser Neumannschen Reihe, die uns erlaubte zu sagen, wenn wir eine inverse Matrix haben und dann die Inverse einer etwas gestörten Matrix, dann können wir die beiden miteinander in Verbindung setzen. Das heißt, eine leichte Störung auf eine Matrix wirkt sich auch auf die Inverse nur als leichte Störung aus. Das heißt, wenn wir eine Funktion haben, wo an einem Punkt die Jacobi-Matrix invertierbar ist, dann ist in der Umgebung des Punktes die Jacobi-Matrix nur leicht gestört. Das heißt, auch diese leichte Störung ist immer noch invertierbar und wir haben die Inverse noch unter Kontrolle. Dann, was mir noch fehlt, ist Teil C, die Behauptung, dass für jeden Startwert, wenn wir in dieser Umgebung, also es gibt eine Umgebung, sagt der Satz, und Teil C sagt dann, wenn wir in dieser Umgebung starten, dann bleiben wir auch in dieser Umgebung. Das heißt also insbesondere, wenn wir in dieser Umgebung starten, da ist die Jacobi-Matrix invertierbar, dann bleiben wir in dieser Umgebung, wo die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Das heißt, das Newton-Verfahren ist durchführbar in einer lokalen Umgebung von der Nullstelle und die Iterierten konvergieren tatsächlich dagegen. Das beweisen wir gleich mit. Das eine war Teil C, dass die Iterierten in dieser Umgebung drin bleiben, also Newton-Verfahren durchführbar ist. Und Teil D wäre, dass wir konvergieren gegen die Nullstelle und zwar zumindest superlinear konvergieren gegen die Nullstelle, falls nicht, den Trivialfall immer ausgeschlossen, falls nicht wir zufälligerweise mit einer Iterierten einfach genau auf der Nullstelle gelandet sind und unser Algorithmus nach endlich vielen Schritten einfach terminiert hat. Also schauen wir uns an, Teil C und Teil D. Wir möchten gerne zeigen, dass unsere Iterierten gegen die Nullstelle konvergieren und dass die Iterierten diese Umgebung, wo das Verfahren anwendbar ist, nicht verlassen. Das heißt, in jedem Fall wird es nützlich sein, sich anzugucken, wie nah liegt xk plus 1 an der wahren Nullstelle x dacht dran, unter der Annahme, dass xk in der Umgebung drin lag, also cd sei b delta x dach, die Umgebung von x dach mit Radius delta, so dass A und B erfüllt sind. Also das heißt, in B-Delta von X-Dach liegt nur die eine Nullstelle X-Dach und in B-Delta von X-Dach ist die Jacobi-Matrix invertierbar und die Norm der Inversen beschränkt. Ja, das heißt also, dann nehmen wir uns einen Punkt XK in B-Delta X-Dach und gucken uns an, wie nah ist dann XK plus 1 an X-Dach dran. Und was wir zeigen müssten in C und D ist, dass das XK plus 1 dann einen Abstand kleiner gleich Delta von X-Dach hat. Damit wäre sichergestellt, dass der nächste Punkt dann also auch in der Umgebung liegt, wo das Verfahren durchführbar ist. Und wir möchten natürlich möglichst auch raushaben, dass diese Geschichte hier näher an X-Dach dran liegt, als das XK dran lag. Und auf die Art und Weise Konvergenz und superlineare Konvergenz zeigen. Ja, dafür rechnen wir das Ganze durch. Für xk plus 1 haben wir eine explizite Formel aus dem Newton-Verfahren. Xk plus 1 ist xk minus f'xk hoch minus 1 f von xk und das x-Dach noch dahinter, also minus x-Dach. So, und jetzt ist es nützlich, um an diesem Ausdruck hier was vereinfachen zu können. Wir wissen, diese Inverse f' von xk hoch minus 1, die haben wir unter Kontrolle. Das heißt, um hier was zu vereinfachen, klammern wir diesen Ausdruck, den wir unter Kontrolle haben, aus, klammern das f' xk hoch minus 1 einmal aus nach links. Dann haben wir hier f' xk hoch minus 1. Ja, und sortieren wir es gleich ein bisschen um. Wir haben hier stehen einmal ja, das xk mit f' von xk dann davor entsprechend und das x-Dach mit f' von xk davor entsprechend und das f von xk haben wir hier mit einem Minus dabei stehen. Ich lasse hier eine kleine Lücke, die ich gleich füllen werde. Hier würde also stehen bleiben minus f von xk und dann das f' von xk einmal mal xk und einmal mit minus x-Dach. Klammern wir das auch gleich aus. Also auf die Art und Weise würde das Gleichheitszeichen schon stimmen. Ja, wie kommen wir an der Stelle weiter? Nun, was wir an der Stelle ausnutzen können, ist, dass, also was hier steht, sieht ja fast so aus wie so eine lineares Taylor. Approximation. Also wenn was hier steht, wäre ja gerade sowas wie die lineare Taylor-Approximation, das war ja auch gerade die Idee hinter dem Newton-Verfahren, also was hier steht, wäre die lineare Taylor-Approximation von f von xk minus f von x-Dach. Also bis auf das Minus wäre das gerade das Gleiche, wäre das gerade eine Approximation für das, was hier oben steht, wenn hier noch ein f von x-Dach mit dabei stände. Das tut es aber, oder wir können es uns dazu schreiben, weil f von x-Dach ja sowieso 0 ist. Das heißt, von der Idee her möchten wir gerne zeigen, dass das hier sehr nah zusammenliegt. Und dadurch, dass wir es so umgeschrieben haben, finden wir hier jetzt eine lineare Taylor-Approximation da drin. Und wir könnten also sagen, wenn diese lineare Taylor-Approximation hier nah an der wahren Differenz der Funktionswerte liegt, dann ist das wahrscheinlich klein. Und das ist ja gerade das, was wir auch erreichen möchten. Ja, das heißt, die Frage ist, wie schätzen wir das jetzt ab? Wir könnten jetzt probieren, da mit der linearen Taylor-Approximation und Restglied zu arbeiten. Am nützlichsten und am weitesten kommen wir, wenn wir das Ganze in den Integralausdruck überführen. Und zwar hatten wir ja benutzt das Gleichheitszeichen hin. Wir hatten in Lemma 2.4, hatten wir gezeigt, dass wir den sogenannten Mittelwertsatz der mehrdimensionalen, der Differentialrechnung im mehrdimensionalen gezeigt. Hatten gezeigt, typischerweise im Eindimensionalen können Sie das, was hier steht, abschätzen durch eine Ableitung an einer Zwischenstelle, mal diesen Ausdruck. Also wenn das hier eine eindimensionale Funktion wäre, dann könnten Sie sagen, das, was hier steht, ist gleich das, was hier steht, noch mit einem Minus davor, mit einer Zwischenstelle hier. Und dann können Sie probieren, das mit der Zwischenstelle abzuschätzen. Das mit der Zwischenstelle klappt nicht mehr, jetzt wo das Groß F eine mehrdimensionale Funktion ist, weil Sie unter Umständen verschiedene Zwischenstellen haben für jede Komponente von dem F. Und wir hatten aber in Lemma 2.4 war das, da hatten wir gezeigt, etwas, was man häufig im Mehrdimensionalen verwenden kann anstelle dieses Zwischenwertsatzes. Das heißt, anstelle da wirklich zu sagen, es gibt genau eine Zwischenstelle, sodass Tangentensteigen und Sekantensteigen übereinstimmen, ist das, was immer gilt, ist dieser Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Sie kriegen Differenz der Funktionswerte ist gleich Integral über die Ableitung. Und auch auf die Art und Weise kriegen Sie immer über eine Abschätzung der Ableitung eine Abschätzung über die Funktionswerte raus. Und das verwenden wir jetzt hier, indem wir das, was hier vorne steht, nämlich f von x dach minus f von xk, das schreiben wir uns als Integral über die Ableitung. Und in Nummer 2.4 hatten wir das bewiesen und uns überlegt, dass das, was hier steht, dafür muss uns ja eigentlich nur interessieren, die Verbindungsgerade zwischen x dach und xk, dieser alte Trick, wir können uns immer auf so eine eindimensionale Verbindungsgerade zurückziehen, haben also die Verbindungsgerade zwischen x dach und xk, auf diese Verbindungsgerade eingeschränkt ist das dann eine Funktion vom Eindimensionalen ins Mehrdimensionalen, können Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung anwenden und sagen, was hier steht, wäre gerade das Integral über die Ableitung von dieser Funktion auf die Verbindungsgerade eingeschränkt in Richtung dieser Verbindungsgerade. Und wenn Sie zurückschlagen, Lemma 2.4, was da rauskam, war also gerade, wir integrieren dann f' von x dach plus t mal xk minus x dach mal xk minus x dach dt von 0 bis 1. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Vorzeichen. Also das heißt, was wir hier hätten, wäre für t gleich 1, haben wir hier gerade das xk, also hier haben wir einen Minus noch dabei. So stimmt's. Ja, das können wir hier einsetzen. Dann haben wir also, dass dieser Ausdruck, der hier steht, ist das Integral über diese Ableitung hier. Das, was hier steht, können wir entsprechend, das, was hier steht, können wir uns ebenfalls als ein Integral schreiben, um das gleich zusammenzuführen. Denn wir können das, was hier steht, das können wir auch einfach schreiben als ein Integral von 0 bis 1 über diesen Ausdruck dt. Da steht t gar nicht mit drin. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich mir auch das als ein Integral über 0 bis 1 schreiben. Das heißt also, insgesamt kriegen wir raus das f' von xk hoch minus 1 noch. Und dann das Integral über einmal dieser Ausdruck hier, f'xk, eigentlich nochmal xk minus x dach, das hebe ich mir auf und klammere es gleich nach rechts aus. Und dann von diesem Ausdruck hier einen minus f'x dach plus t mal xk minus x dach. Ja, xk minus x dach nach rechts ausgeklammert. Das heißt, die Frage, wie nah liegt unsere nächste Iterierte an der wahren Nullstelle, ist jetzt die Frage, wie nah liegt unsere Ableitung an den Zwischenstellen. Wir haben Taylor verwendet, lineares Taylor für das Newton-Verfahren. Dafür haben wir die Ableitung verwendet an der aktuellen Iterierten. Mit Zwischenwertsatz wäre Taylor exakt an einer Zwischenstelle. Den können wir so nicht verwenden, weil wir mehrdimensionalen sind. Aber wir können eben diese Integralformulierung verwenden, um zu sagen, dass wenn unsere Stelle, wo wir die Ableitung verwendet haben, wenn die nicht weit entfernt ist von allen Zwischenstellen, dann war unser Taylor nicht schlecht. Das heißt, dann muss unsere nächste Iterierte nah dran liegen an der wahren Nullstelle. Ja, und das, was hier steht, können wir jetzt alles abschätzen. Also wir können sagen, unser f' von xk hoch minus 1, da hatten wir, das war Teil von, das war gerade diese Aussage b, die uns sagte, dass die Norm von diesem Ausdruck hier beschränkt ist. Also wir ziehen Normen überall drauf, dann ist die Norm von diesem Ausdruck hier beschränkt. Hier können wir die Normen reinziehen. Das ist also die Frage, wie nah liegen hier die Jacobi-Matrizen an den Jacobi-Matrizen an den Zwischenstellen. Hier können wir die Norm reinziehen. Das wäre also gerade der Abstand der letzten Iterierten. Das heißt, das wird uns weiterhelfen. Also daraus folgt für jedes xk aus b Delta x Dach, dass der Abstand xk plus 1 minus x Dach, dass der kleiner gleich ist, fangen wir von also Normen hier rein, dann haben wir also kleiner gleich das xk minus x Dach von hinten, das c von vorne, die Norm von f' xk hoch minus 1, Und was dann noch übrig bleibt, ist die Norm von diesem Integralausdruck hier. In den Integralausdruck können wir die Normen reinziehen. Dreiecksungleichung gilt auch für matrixwertige Integration. Das heißt, wir haben hier das Integral über die Normen von diesem Ausdruck hier. Und da wir nicht viel wissen über diese Zwischenstellen, nehmen wir da das Supremum. Das heißt, wir schätzen dann diese Normen, die hier ab durch das Schlimmste, was hier passieren kann. Das heißt, wir nehmen uns das Supremum über alle Zwischenstellen t zwischen 0 und 1 von diesem Ausdruck hier. Dann hängt der Ausdruck nicht mehr von t ab und dann ist dieses Integral von 0 bis 1 fällt auch einfach weg. Das macht dann nichts mehr. Das heißt, das ist dann also kleiner gleich xk minus x dach mal c mal das Supremum t zwischen 0 und 1 f'xk minus f' an der entsprechenden Zwischenstelle x dach plus t mal xk minus x dach. Ja, hilft uns das Ganze weiter. Wir möchten gerne haben, dass der Ausdruck hier vorne, dass der näher dran liegt, also xk plus 1 näher dran liegt an x dach als xk an x dach dran liegt. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie groß ist dieses, das c ist zumindest beschränkt. Die Frage ist, was ist mit diesem Ausdruck hier? Wissen wir darüber was? Nun, das tun wir. Wir hatten angenommen, dass f ist stetig differenzierbar. Das heißt, wir wissen, f' ist stetig. Und was hier steht, ist ja gerade der Unterschied zwischen f' an einer Stelle xk und einer Stelle, die ja eine gewisse Nähe hat zu xk. Das heißt, wenn das xk schon nah dran ist an x dach, dann haben wir uns hier höchstens um xk minus x dach entfernt von dem x-Dach. Das heißt, wenn das xk minus x-Dach sehr, sehr klein ist, dann vergleichen wir hier die Jacobi-Matrix an einer Stelle mit einer sehr, sehr nah daneben liegenden Stelle. Das heißt, wenn das xk hier, also wenn das ein fester Punkt wäre, wäre das einfach die Stetigkeit. Wenn xk minus x-Dach gegen 0 geht, dann konvergiert dieser Ausdruck, der hier steht, gegen x-Dach und dieser Ausdruck hier gegen x-Dach. Und das ist es tatsächlich. Ich überlege, wir brauchen hier gar keine Wir brauchen hier tatsächlich gar keine gleichmäßige Stetigkeit. Denn das, was hier steht, also für xk, wenn xk gegen x dach geht, dann konvergiert dieser Ausdruck hier gegen f' von x dach und dieser Ausdruck hier gegen f' von x dach. Das heißt, was wir hier brauchen, ist nur, dass groß f' stetig ist in x dach. Daraus folgt, dass das, was hier steht, ist nicht ganz richtig, das, was hier steht für jedes feste t, konvergiert gegen 0. Und jetzt ist die Frage, konvergiert dann auch das Supremum gegen 0? Ich schreibe es Ihnen erst hin und wische dann drin rum. Also daraus folgt, für jedes t in 0, 1 gilt, dass der Limes f'xk minus f'x dach plus t xk minus x dach, dass der gleich 0 ist. Damit haben wir es noch nicht mit dem Supremum. Damit hätten wir es nur für jedes feste t, wenn xk immer näher an x dach dran liegt, dann würde das der Ausdruck hier gegen 0 konvergieren. Nun wissen wir aber noch mehr. Wir wissen, unser f' ist stetig und wir wissen, dass alles, was hier passiert, alle Punkte, die hier eingesetzt werden, liegen in einer Delta-Umgebung um x dach herum. Das heißt, das f' ist nicht nur stetig, sondern das f' ist auch noch gleichmäßig stetig in dieser Kugel b Delta x Dach. Schließen wir die noch ab, dann haben wir hier also eine kompakte Menge und stetig auf kompakter Menge heißt, wir sind gleichmäßig stetig. Das heißt, ohne den Abschluss sind wir erst recht gleichmäßig stetig. Also wir sind gleichmäßig stetig in unserer Umgebung, wo wir sind. Und das bedeutet also, es ist egal, an welchem Punkt wir das vergleichen, wenn nur der Abstand zwischen dem Punkt und dem Punkt, dem daneben liegenden Punkt, also ein danebenliegender Punkt und ein Punkt, davon geht die F'-Auswertung, die konvergieren gegeneinander und es ist egal, wo der Punkt und der danebenliegende Punkt liegen. Wichtig ist nur, dass der Abstand zwischen diesen beiden Punkten gegen 0 geht. Das heißt, es geht nicht nur dieser Ausdruck hier für jedes feste t gegen 0, sondern es geht auch das Supremum davon gegen 0. Also das heißt, dadurch, dass wir gleichmäßig stetig sind, ist hier sogar der Limes des Supremums über alle t's in 0, 1. gleich 0, wenn xk gegen x dach konvergiert. Ja, wenn xk gegen xDach konvergiert, wie können wir das Ganze jetzt ausnutzen? Weil wir wissen ja nicht, dass das xk gegen, also wir wissen ja noch gar nicht, dass das xk gegen xDach konvergiert. Das heißt, was wir hier hätten, wäre, wenn das xk immer, immer näher an xDach dran liegen würde, dann würde dieser Ausdruck, der hier steht, auch immer, immer kleiner werden. Aber das können wir jetzt benutzen, indem wir sagen, naja, wenn das xk schon nah genug dran gelegen hat an xDach, also wenn das xk schon nur noch einen gewissen Abstand von xDach hatte, dann ist dieses Supremum hier ganz, ganz furchtbar klein. Das heißt, zu jeder Schranke, die wir uns für dieses Supremum hier vorgeben, finden wir eine Umgebung von xDach, dass wenn das xk so nah dran liegt an dem xDach, dann ist dieses Supremum hier kleiner als die Schranke, die wir uns vorgegeben haben. Also insbesondere bedeutet das, wir können das, was hier steht, können wir kleiner machen als jeden Ausdruck, den wir gerne möchten. Und alles, was wir dafür machen, und das Ganze würde dann gelten, wenn das xk nur nah genug dran liegt an xDach. Das heißt also, wenn wir das Delta, was wir hier haben, wenn wir das verkleinern und sagen, wir nehmen nicht die Umgebung, die wir brauchten, die A und B erfüllte, sondern wir nehmen eine Umgebung, die auch noch so viel kleiner ist, dass das xk so nah dran liegt an xDach, dass dieser Ausdruck hier, dieses Supremum, auch noch ganz, ganz furchtbar klein ist. Und was hätten wir da gerne? Nun, wir möchten gerne zeigen, dass das xk plus 1 minus xDach, dass das näher dran liegt als das xk, um c zu zeigen. Das heißt, dass wir die Umgebung nicht verlassen. Und wir hätten gerne, dass wir Konvergenz bekommen. Und beides zusammen haben wir zum Beispiel dadurch, dass wir sicherstellen, dass dieser Ausdruck hier c mal Supremum, wenn wir das kleiner gleich 1/2 kriegen, dann heißt das, in jedem Schritt hat sich der Abstand halbiert. Das heißt, insbesondere verlassen wir unsere Kugel nicht mehr, weil sich der Abstand hier halbiert, sind wir in einer noch kleineren Kugel um das xDach herum. Und wir haben automatisch auch Konvergenz, denn wenn sich der Abstand in jedem Schritt halbiert, dann haben wir insgesamt so ein 1/2 hoch n. Das heißt, wir haben auch die Konvergenz. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir verkleinern unsere Kugel b Delta xDach. Das heißt, wir wählen uns das Delta so klein, dass dieser Ausdruck hier so klein ist, dass wir hier oben kleiner gleich 1/2 hinkriegen. Also wir wählen den so klein, dass Supremum t in 0,1 f'xk minus f'xDach plus t xk minus xDach, dass dieser Ausdruck hier kleiner gleich ist. Was brauchen wir da? 1 durch 2c, wenn xk in dem neuen B-Delta xDach ist. Also ganz formal, im ersten Semester hätten wir jetzt ein neues Delta eingeführt und eine neue Kugel B-Delta eingeführt. Hier machen wir das Ganze OBDA und sagen, alles, was wir vorher behauptet haben über das B-Delta von xDach, gilt auch für Teilkugeln. Das heißt, an der Stelle machen wir unser Delta einfach noch kleiner und dann gilt die Aussage entsprechend mit dem kleineren B-Delta von xDach. Und die Behauptung des Satzes war ja gerade, es existiert eine Kugel B-Delta von xDach. Das heißt, im Laufe des Beweises können wir die immer, immer kleiner machen, solange wir am Ende eine ganz, ganz kleine Kugel übrig haben, für die dann alle Aussagen des Satzes gelten, dann haben wir den Satz tatsächlich bewiesen. Ja, also wenn wir das haben, dann folgt, dass xk plus 1 minus xDach also kleiner gleich ist 1/2 mal xk minus xDach für alle xk in b Delta xDach mit dem etwas verkleinerten Delta jetzt. Das heißt, wenn wir in dieser etwas verkleinerten Delta-Umgebung von xDach starten, ist die nächste Iterierte nur noch halb so weit entfernt von dem xDach wie die letzte Iterierte. Das heißt aber insbesondere mit trivialer Induktion, wenn wir mit x0 in dieser verkleinerten Umgebung hier gestartet sind, dann ist unser x1 auch in der verkleinerten Umgebung, x2 in der verkleinerten Umgebung mit trivialer Induktion, sind alle Iterierten, wenn das Verfahren nicht abbricht nach endlich vielen Schritten, sind alle Iterierten in dieser Umgebung b Delta von xDach. Und wir sehen, was hier passiert. Also wenn wir mit x0 minus xDach starten, dann ist das x0 minus xDach ist höchstens Delta. Das heißt, das Delta wird mal 1/2 genommen mit jeder Iterierten. Das heißt also, der Fehler im Kartenschritt ist 1/2 hoch k mal Delta. Der konvergiert also insbesondere gegen 0. Also triviale Induktion. Liefert für alle x0 in b Delta xDach ist xk in b Delta xDach und xk konvergiert gegen xDach. Was wir hier gezeigt hätten, wäre ja gerade lineare Konvergenz mit Konvergenzrate 1/2. Und das Ganze natürlich immer nur, falls Verfahren nicht nach endlich vielen Schritten terminiert. Ja, also damit haben wir C gezeigt. Das war C, dass unsere Iterierten alle in dieser Kugel liegen. Diese Kugel ist entstanden durch Verkleinerung der Kugeln, die wir da in A und B hatten. Das heißt, A und B gelten in dieser kleineren Kugel immer noch. Das heißt, insbesondere ist die Jacobi-Matrix invertierbar. Das heißt also, wir verlassen unseren Bereich, wenn wir in diesem kleinen Umgebung von x-Dach gestartet sind, dann verlassen wir nicht den Bereich, wo die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Das heißt, unser Verfahren ist durchführbar und unser Verfahren konvergiert mindestens linear mit Konvergenzrate 1/2. Konvergiert es noch schneller? Naja, irgendwo schon, denn das 1/2, was wir hier hatten, das war ja recht willkürlich. Also wir wissen ja, eigentlich kriegen wir diesen Ausdruck hier kleiner als jede Konstante, die wir vorgegeben hätten. Wir hätten dann eben nur noch näher dran sein müssen. Das heißt, umso näher wir drankommen an das x-Dach, umso kleiner wird dieser Ausdruck hier auch. Das heißt, umso kleiner kriegen wir die Rate, die ihr hinkriegt. Wir kriegen das auch kleiner gleich 1 durch 4c und kleiner gleich 1 durch 8c und kleiner gleich 1 durch 16c und so weiter. Das heißt, diese Konvergenzrate, die konvergiert auch noch gegen 0. Schreiben wir das auch noch ordentlich auf. Also wir wissen außerdem noch, dass xk plus 1 minus x Dach durch xk minus x Dach, das ist ja kleiner gleich, wieder die Formel von da oben verwendet, diese Konstante groß C mal das Supremum t in 0, 1 f' x Dach plus t mal xk minus x Dach minus f' von xk. Naja, und jetzt wissen wir aber ja, dass das xk gegen das x Dach konvergiert für k gegen unendlich. Das heißt, wir wissen, dass dieser Ausdruck hier, der konvergiert gegen 0, also das, was vorher ein falls xk minus x Dach konvergiert, dann konvergiert dieses Supremum da gegen 0, ist jetzt ein, ja, wir wissen, für k gegen unendlich konvergiert dieser Ausdruck, konvergiert xk gegen x Dach. Und damit konvergiert also dieser Ausdruck hier gegen 0. Das heißt, für k gegen unendlich konvergiert unsere Rate von der linearen Konvergenzgeschwindigkeit auch noch gegen 0. Und das war gerade die Definition von superlinearer Konvergenz. Also daraus folgt superlineare Konvergenz. Nun, das Letzte, was noch fehlt für die Behauptung des Satzes, war, dass wenn unser f' lokal Lipschitz stetig ist, dass dann die Konvergenz sogar quadratisch ist, dass wir hier nicht nur diese superlineare Konvergenz hinbekommen, xk plus 1 minus x Dach ist kleiner gleich irgendein Faktor mal xk minus x Dach, wobei dieser Faktor immer kleiner wird, sondern wir kriegen sogar quadratische Konvergenz hin, xk plus 1, also das heißt, dieser Faktor, der hier steht, der fällt genauso schnell wie das xk gegen x Dach konvergiert. Das heißt, die Anzahl der richtigen Nachkommastellen bei quadratischer Konvergenz, die wird sich verdoppeln in jedem Schritt. Und auch das folgt direkt aus dieser Abschätzung hier oben. Wenn f' lokal Lipschitz stetig ist, mit einer Konstante groß L, das heißt, und die brauchen wir gerade auf dieser Umgebung B Delta von x Dach, das heißt also, wenn f' von x minus f' von y, wenn das kleiner gleich ist, L mal x minus y für alle xy in unserer Umgebung B Delta von x Dach, dann können wir bei dieser Abschätzung hier ja noch mehr machen. Also beziehungsweise wir können noch eins weiter nach vorne gehen. Wir hatten diese Abschätzung hier ja bekommen aus diesem Integralausdruck. Und in diesem Integralausdruck, wenn wir jetzt noch ein bisschen schärfer sogar die Abschätzung, da haben wir noch den Integralausdruck stehen. In diesem Integralausdruck hier können wir jetzt die Lipschitz-Stetigkeit verwenden. Das heißt, wir verwenden, dass unser xk plus 1 minus x Dach hier noch auf der hinteren linken Tafel, der Beginn von dieser langen Umformung hier, dieses xk plus 1 minus x Dach, das ist ja kleiner gleich, dasselbe, was wir hier gemacht haben, das xk minus x Dach, das c, Und jetzt das Integral nicht mit dem Supremum abgeschätzt, sondern wir lassen es noch einen Moment stehen. Also das Integral über die Norm von f' von xk minus f' an der Zwischenstelle x' plus t xk minus x' davon die Norm dt integriert von 0 bis 1. Nun, was hier steht, können wir jetzt abschätzen mit der Lipschitz-Stetigkeit. Also hier sind wir kleiner gleich xk minus x' mal c mal das Integral von 0 bis 1. Und dann sagt uns die Lipschitz-Stetigkeit, was hier steht, ist kleiner gleich groß L mal dem Abstand der beiden Punkte, die wir hier haben. Und hier haben wir also xk minus x' dann auch mit minus t xk minus x', also am xk minus x' minus t mal xk minus x' gibt also ausgeklammert 1 minus t mal xk minus x'. Das L und das 1 minus t sind als positive Zahlen, die kann ich gleich rausziehen aus der Norm, bleibt also nur noch stehen das xk minus x'. Und Sie sehen, was da rauskommt, kann man explizit integrieren. Also wir haben einmal das groß C, wir haben xk minus x' zum Quadrat. Die quadratische Konvergenz haben wir also schon mal. Und was jetzt noch stehen bleibt, ist ein groß L haben wir auch noch. Und was da noch stehen bleibt, ist ein Integral von 0 bis 1 über 1 minus t dt. Und das können Sie natürlich explizit ausrechnen. Oder Sie können es auch einfach grafisch, also das können Sie durch Malen ausrechnen. Also natürlich auch, indem Sie es explizit integrieren. Aber was hier wäre gerade so ein Dreieck, was da zwischen 0 und 1 geht. Das heißt, hier haben Sie gerade Flächen in halb 1 halb. Und das Gleiche kommt natürlich raus, wenn Sie Stammfunktion t minus t Quadrat halbe nehmen und da die 1 und die 0 mit einsetzen. Also das heißt, hier kommt gerade raus cl halbe xk minus x' zum Quadrat. Ja, und das heißt, mit dieser lokalen Lipschitz-Stetigkeit kriegen wir das Ganze sogar ja, ein Stück weit explizit abgeschätzt. Die Konstanten, die da drin auftauchen bei der quadratischen Konvergenzgeschwindigkeit, sind gerade die Konstante, die uns die Norm der Ableitung beschränkt, also der Inversen der Ableitung beschränkt und diese lokale Lipschitz-Konstante, die wir da haben. Ja, und das heißt also, wir haben einen wunderbaren Kandidaten für ein schnelles Optimierungsverfahren, nämlich das Newton-Verfahren. Wir nehmen uns das Newton-Verfahren für das Gleichungssystem Gradient gleich 0 und dann würden wir erwarten, wir konvergieren dann höchstwahrscheinlich auch quadratisch schnell gegen das Minimum. Das fassen wir schnell zusammen, da müssen wir nicht mehr viel machen. Wir haben ja die Eigenschaften des Newton-Verfahrens für die Nullstellenaufgabe. Also wenn die Nullstelle daher kommt, dass wir ein Optimum haben, dann müssen wir also entsprechend schnell gegen dieses Optimum konvergieren. 2,4,2. Newton-Verfahren für Optimierungsprobleme. Die naheliegende Idee, weswegen wir uns das Newton-Verfahren für Gleichungssysteme ja überhaupt nochmal angeguckt haben. Minimiere klein f r hoch n nach r durch Anwendung vom Newton-Verfahren auf groß f gleich Gradient klein f, dass dieses Ding gleich 0 sein soll. Schreiben wir auch das einmal als Algorithmus auf, damit wir uns klar machen, dass wir da alle Schritte haben und eben weil wir diesen Algorithmus später als ein allgemeines Abstiegsverfahren interpretieren wollen. Also Algorithmus 6 wäre dann gegeben ein Startwert klein x0 im r hoch n. Wir laufen mit unserer Vorschleife k gleich 0, 1, 2 und so weiter. Ja, die übliche Geschichte, falls unser Gradient schon 0 sein sollte, an der Stelle xk, dann hören wir an der Stelle auf. Und ansonsten führen wir einen Newton-Schritt durch auf den Gradienten von klein f. Das heißt, was machen wir ansonsten? Ansonsten nehmen wir dk als minus groß f strich xk hoch minus 1 groß f von xk. Ich wische gleich drin rum mit groß f xk gleich Gradient oder mit groß f von x gleich Gradient klein f von x definiert. Und mit diesem dk definieren wir uns das xk plus 1 als xk plus dk. Ende if, Ende vor, und geben zurück unsere Folge. Das heißt, auch das können Sie ja als so ein Abstiegsverfahren interpretieren, wobei erstmal nicht klar ist, ob es wirklich ein Verfahren ist, was in jedem Schritt eine Abstiegsrichtung bekommt. Aber Sie können es zumindest so interpretieren, dass Sie sagen, Sie starten an irgendeinem Punkt und laufen von diesem Punkt in eine gewisse Richtung, eine gewisse Anzahl Schritte weit, wobei jetzt eben die Richtung das ist, was bei dem Newton-Schritt rauskam und die Schrittweite einfach immer 1 ist. Was noch fehlt, ist dieses Groß F-Strich. Wenn das Groß F der Gradient ist, dann ist also das, was hier steht, einfach Gradient klein f von xk. Die Frage ist, was ist dann die Hesse-Matrix? Und auch das können Sie sich schnell überlegen. Was ist die Hesse-Matrix? Also ich sage es gerade schon, was ist denn die Jacobi-Matrix von Groß F? Das ist nämlich gerade die Hesse-Matrix von klein f. Und warum ist das so? Nun, in Groß F würden ja drinstehen in jeder Zeile die entsprechende Komponente von Groß F und dann in jeder Spalte abgeleitet nach der entsprechenden Variable. Wenn das Groß F jetzt der Gradient ist von klein f, dann heißt das, der Gradient von klein f ist ja dann ein Vektor, wo in jeder Komponente die Ableitung von f nach einer Variable drinsteht. Das heißt, über diesen Gradienten von f haben Sie in der Jacobi-Matrix in jeder Zeile die Ableitung von klein f nach einer Variable und dann leiten Sie das Ganze in jeder, abhängig von der Spalte, nochmal ab nach einer anderen Variable. Das heißt also, Sie haben in jeder Zeile abgeleitet, in der i-ten Zeile haben Sie eine Ableitung nach d nach dxi, in der j-ten Spalte haben Sie die Ableitung d nach dxj, das heißt insgesamt haben Sie gerade die Matrix, wo Sie nach xi und nach xj nach der Zeile und Spalte abgeleitet haben, das heißt gerade die Hesse-Matrix davon. Also klar, Groß F' von x ist nichts anderes als die Hesse-Matrix von klein f. Also das heißt, was wir hier haben und was das Ganze jetzt unterscheidet von dem, was wir bisher gemacht haben bei diesem Gradientenverfahren, da ist die zweite Ableitung gar nicht aufgetaucht. Was wir hier jetzt haben, ist, dass unser Newton-Schritt so aussieht, wir berechnen die Hesse-Matrix von klein f, nehmen von dieser Hesse-Matrix die Inverse, wenden das Ganze an auf den Gradienten von klein f von x. Und von der Dimension her passt das. Der Gradient hat n Komponenten, das ist ein Vektor mit n Komponenten. Hier haben wir eine n kreuz n Matrix. Das heißt, das Ganze passt, wenn die Hesse-Matrix invertierbar ist, was gerade damit zusammenhängt, ob beim Newton-Verfahren die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Ja, also das Ganze wird sicherlich nur dann klappen, wenn diese Hesse-Matrix hier invertierbar ist und wenn wir sie überhaupt aufstellen können. Das heißt, während wir beim Gradientenverfahren immer annehmen mussten, dass dieser Gradient hier wirklich existiert und wohl definiert ist, also im Gradientenverfahren haben wir mal angenommen, klein f ist in C1, werden wir beim Newton-Verfahren brauchen, dass das klein f zweimal differenzierbar ist und auch da unterscheiden wir in der angewandten Mathematik, machen wir uns wieder keine Gedanken über den Fall zweimal differenzierbar, aber nicht zweimal stetig differenzierbar, sondern wir nehmen gleich an, dass das klein f zweimal stetig differenzierbar ist. Also klar, Groß F' gleich Hesse-Matrix von klein f, falls klein f in C2. Ja, und jetzt können wir unser Ergebnis von Newton-Verfahren, können wir direkt darauf übertragen. Was uns dafür noch fehlt, ist, dass wir, oder was uns eigentlich fehlt uns nichts mehr, das, was vorher die Jacobi-Matrix war, dass die invertierbar sein musste in der Nullstelle, würde also jetzt bedeuten, dass die Hesse-Matrix von klein f invertierbar sein muss, im Minimum, das wir suchen. Nun wissen wir aber ja schon ein bisschen mehr. Also könnten also jetzt das Newton-Verfahren für Optimierungsprobleme, könnten wir direkt das Konvergenzresultat hinschreiben. Wenn die Hesse-Matrix invertierbar ist an dem Minimum, dann konvergiert, dann ist unser Verfahren anwendbar in der Umgebung von diesem Minimum, denn dann bleibt die Hesse-Matrix ja invertierbar und wir machen ja nur das Newton-Verfahren und es gäbe nur eine Nullstelle, nämlich also es gäbe nur eine Stelle, nur einen kritischen Punkt, nur einen Punkt, wo der Gradient gleich Null ist und wir würden lokal gegen diesen Punkt konvergieren. Wir können das noch ein bisschen stärker aufschreiben, was einfach daran liegt, wenn wir wissen, wir haben ein Minimum, dann wissen wir schon, die Hesse-Matrix ist zumindest positiv semidefinit. Das heißt, die Hesse-Matrix hat nur Eigenwerte größer gleich 0, wenn wir ein Minimum haben. Wenn wir jetzt noch zusätzlich annehmen, dass die Hesse-Matrix invertierbar ist, heißt es, wir haben die 0 als Eigenwert ausgeschlossen. Das heißt also, wir haben überhaupt nur noch Eigenwerte größer als 0 übrig. Das heißt, anzunehmen, dass wir ein Minimum haben und Hesse-Matrix invertierbar ist, ist gerade äquivalent dazu zu sagen, dass die Hesse-Matrix positiv definit ist. Und das wird später noch nützlich sein. Und tatsächlich kann man dann auch zeigen, dass die Hesse-Matrix, die bleibt nicht nur invertierbar in der Umgebung von dem Punkt, wo sie invertierbar ist, sondern wenn sie in einem Punkt positiv definiert ist, dann bleibt sie auch positiv definiert in der Umgebung. Auch das ist keine große Überraschung. Wir haben es nicht bewiesen, aber Sie können sich vorstellen, die Eigenwerte von der Matrix, auch das kann man rigoros zeigen, hängen stetig ab von der Matrix. Also wenn Sie eine Matrix ein bisschen stören, dann stören Sie die Eigenwerte auch nur ein bisschen. Das heißt, wenn die Eigenwerte alle größer sind als 0, dann reicht eine kleine Störung nicht, um die Eigenwerte auf 0 oder auch kleiner als 0 zu bringen. Und die Hesse-Matrix in der kleinen Umgebung zu betrachten, ist wie die Hesse-Matrix ein bisschen störend für eine C2-Funktion. Das möchte ich Ihnen noch schnell beweisen. Auch das ist ein ganz schneller Beweis. Wenn man 2, 4, 9. Warum stört ja eine kleine Störung die Eigenwerte nur ein bisschen? Und wir werden es gleich so zeigen und nur das zeigen, was wir brauchen. Wir werden zeigen, eine Störung einer Matrix stört den kleinsten Eigenwert nur ein bisschen. Also wir werden zeigen, falls A und B symmetrisch sind, das heißt, wenn die Eigenwerte überhaupt reell sind, wir von dem kleinsten Eigenwert vernünftig sprechen können, also für alle symmetrischen Matrizen groß A, groß B im R hoch N Kreuz N gilt, dass der kleinste Eigenwert von groß A plus B, der verändert sich, also stellen Sie sich wieder vor, dass A ist die Matrix, die Sie interessiert, Hesse-Matrix am Minimum, B ist eine kleine Störung, die dadurch zum Beispiel passiert ist, dass Sie die Hesse-Matrix jetzt nicht am Punkt X Dach haben, nicht am Minimum, sondern irgendwo in der Nähe davon, dann ist also der kleinste Eigenwert von dieser etwas gestörten Matrix A, den kriegen Sie abgeschätzt durch den kleinsten Eigenwert von A und der Einfluss der Störung ist höchstens Norm B. Also wenn wir eine Störung haben mit einer Norm von 1, dann kann die den kleinsten Eigenwert auch höchstens um 1 nach unten ziehen. Und das heißt also, insbesondere besitzt jede symmetrische, positiv definierte Matrix eine Umgebung im R hoch N Kreuz N, in der alle symmetrischen Matrizen positiv definiert sind. Also in den symmetrischen Matrizen bilden die positiv definierten auch wieder eine offene Teilmenge. Durch kleine Störung verlieren sie diese Eigenschaft positiv definiert nicht. Ja, der Beweis ist eine ganz elementare Abschätzung. Wir hatten uns überlegt, dass man den kleinsten Eigenwert, das hatten wir zusammengefasst am Anfang der Vorlesung aus der linearen Algebra, dass man den kleinsten Eigenwert auch immer charakterisieren kann durch diese quadratischen Formen. Also Sie können sich angucken, x transponiert ax geteilt durch Norm x Quadrat und dann ist dieser Ausdruck immer beschränkt durch den kleinsten und den größten Eigenwert und das ist auch wirklich scharf beschränkt. Also das Minimum von diesem Ausdruck ist der kleinste Eigenwert, das Maximum von diesem Ausdruck ist der größte Eigenwert. Und auf diesen quadratischen Formen Norm x transponiert groß ax geteilt durch Norm x Quadrat. Da können Sie die Störung dann gut wirken lassen und wenn Sie dann eine Störung drauf addieren, dann können Sie die mit Cauchy-Schwarz immer mit der Norm von der Matrix dieser Störung abschätzen. Genau das machen wir jetzt. Also wir überlegen uns erstmal, das gilt für das B. Also wir werden, wenn wir das Ganze stören, dann kommen da solche Ausdrücke raus, x transponiert bx durch Norm x Quadrat. Und dieser Ausdruck, der hier steht, den kriegen Sie immer abgeschätzt durch, ja, also das wird auftauchen, wenn wir uns angucken, x transponiert a plus bx durch Norm x Quadrat und davon das Minimum gibt ja gerade diesen kleinsten Eigenwert. Also das sind so Ausdrücke, die wir abschätzen müssen. Dieser Ausdruck, der hier steht, ist sicherlich kleiner gleich, hier oben Cauchy-Schwarz angewandt, hier unten, das kürze ich dann weg, dann sind wir also kleiner gleich der Norm von b, wenn wir hier, benutzen Matrix-Vektornorm-Verträglichkeit und Cauchy-Schwarz oben anwenden. Und was gleich nützlich sein wird, also Cauchy-Schwarz gilt für die Beträge hier, das heißt für den Betrag dieses Ausdrucks gilt, dass wir kleiner gleich Norm B sind und damit gilt also dieselbe Abschätzung insbesondere für minus diesen Ausdruck hier, x transponiert bx durch Norm x Quadrat, so werden wir es gleich brauchen. Ja, und jetzt können wir uns angucken, wie verhält sich Lambda min a. Da wird ja dann sowas vorkommen wie x transponiert ax durch Norm x Quadrat. Also hiervon das Minimum wäre gerade Lambda min von a. und wir bräuchten das Lambda min a plus b wäre das Minimum von x transponiert a plus b x durch Norm x Quadrat. Wie können wir die beiden gegeneinander abschätzen? Wir möchten gerne das hiervon, das Minimum möchten wir gerne abschätzen durch dieses Minimum hier. Also schreiben wir uns das erstmal auf mit einem Gleichheitszeichen. Also das wäre ja gleich dieses hier minus der Teil mit dem b abgezogen. Und jetzt möchte ich gerne eine Abschätzung haben von dem Minimum hiervon. Also weiß ich, das Minimum hiervon wäre also gleich dem Minimum hiervon. Und dann kommt hier eben noch was dazu. Und das heißt, und das Minimum, das was dieser Ausdruck hier höchstens ist, da wäre die Frage, wie viel kommt denn hier höchstens dazu? Also hier sind wir dann kleiner gleich der Ausdruck, der hier dazu kam. Also das x transponiert a plus b x durch Norm x Quadrat und der Ausdruck, der hier da höchstens dazu kommt, ist auch mit dem Minus dabei höchstens Norm b. Und damit haben wir direkt die Behauptung da stehen, denn damit ist ja, ja das Lambda min von a plus b, das ist ja gerade das Minimum x transponiert a plus bx durch Norm x Quadrat und das ist also größer gleich dem Minimum x transponiert ax durch Norm x Quadrat minus Norm b. Das Minus Norm b hat auf das Minimum keinen Einfluss, also bleibt hier nur stehen Lambda min von a minus Norm b und dann machen wir es noch ganz rigoros. Also was wir hier immer machen mussten für diese Ausdrücke ist, die gelten immer nur, wenn das x ungleich 0 ist. Entsprechend die Minima, die wir hier bilden, sind immer über x ungleich 0. Also das hier gilt für alle x ungleich 0. Das hier gilt für alle x ungleich 0. Und hier haben wir das Minimum gebildet für über alle x ungleich 0. Also das heißt, eine Störung stört uns den kleinsten Eigenwert höchstens um die Norm der Störung. Und das heißt also, wenn wir das Newton-Verfahren anwenden für Optimierungsprobleme und annehmen, wir hätten schon ein Minimum und annehmen, in diesem Minimum wäre die Hesse-Matrix positiv definiert, das muss sie nicht sein. Aber wenn sie das wäre, wenn die Hesse-Matrix positiv definiert ist von dem Minimum, in dem Minimum, dann funktioniert das Newton-Verfahren für Optimierungsprobleme. Dann gibt es nämlich eine Umgebung, wo die Hesse-Matrix invertierbar, nicht nur invertierbar bleibt, sondern sogar positiv definiert. Und aus dem Satz über die lokale Konvergenz gegen die Nullstelle von dem Groß F folgt eben die lokale quadratisch schnelle Konvergenz gegen einen Punkt, wo der Gradient gleich 0 ist. Und da es nur einen gibt, muss das dann gerade dieses Minimum sein. Ja, das fassen wir dann zusammen nach einer kurzen Pause und machen um, was haben wir denn, 7 Minuten nach weiter. Ja, also dann fassen wir das zusammen. Was wissen wir über das Newton-Verfahren, über Optimierungsprobleme? Einfach dadurch, dass wir das Newton-Verfahren für Gleichungssysteme ja kennen. Satz 250. Wir nehmen an, wir haben eine Funktion klein f gegeben, von der suchen wir das Minimum, sei klein f von r hoch n nach r. Das Ding sei jetzt zweimal stetig differenzierbar vorausgesetzt, damit entsprechend der Gradient einmal stetig differenzierbar ist und wir auf den Gradienten das Newton-Verfahren anwenden können. X Dach im r hoch n sei ein lokales Minimum von klein f. Und ich wische so ein bisschen gleich drin rum, also formulieren wir es erstmal so, wie wir es direkt bekommen aus dem Newton-Verfahren. Direkt aus dem Newton-Verfahren würden wir jetzt schreiben mit invertierbarer, also unser lokales Minimum erfüllt dann ja automatisch Gradient klein f gleich 0 und dass die Jacobi-Matrix von Gradient f invertierbar ist, hieße also, es wäre eine invertierbare Hesse-Matrix Gradient f, also Gradient Quadrat, Nabla-Quadrat f von x Dach, Hesse-Matrix f von x Dach haben. Dann würde uns der Satz über das Newton-Verfahren sagen, dann existieren eine Konstante Delta und ein C größer 0, sodass x Dach ist die einzige Nullstelle von, wir wenden jetzt unser Newton-Verfahren an auf Gradient f gleich 0, dann würde unser Satz 248 uns sagen, x Dach ist die einzige Nullstelle von Gradient von klein f in b Delta von x Dach. Außerdem wüssten wir, dass für alle x in dieser Umgebung b Delta von x Dach unsere Hesse-Matrix f von x invertierbar ist. Und die Norm der Hesse-Matrix kleiner gleich ist, diese Konstante c. Ja, was ist, und danach die entsprechenden Aussagen c, d, e aus dem Satz 2, 4, 8. Wollen wir die zu Ende machen, gucken wir uns nochmal das Spezielle an. Also c, d, e wäre jetzt, und wir konvergieren gegen das x-Dach, wenn wir nur in dieser Umgebung drin starten. Und zwar konvergieren wir superlinear bzw. quadratisch schnell, falls wir noch so eine Lipschitz-Stetigkeit haben. Was, welche Änderung haben wir jetzt noch dadurch, dass wir ein bisschen mehr noch wissen? Und wir wissen, wenn wir ein lokales Minimum haben, dann heißt invertierbare Hesse-Matrix heißt dasselbe wie Hesse-Matrix positiv definit, weil Minimum sind alle Eigenwerte größer gleich 0. Gleich 0 geht nicht wegen Invertierbarkeit. Das heißt, wir können hier gleich annehmen, statt die Annahme zu machen, invertierbare Hesse-Matrix, die ist äquivalent dazu anzunehmen, dass die Hesse-Matrix positiv definit ist. Ja, entsprechend können wir, was wissen wir noch? Wir können hier ein bisschen mehr sagen, die einzige Nullstelle von Gradient klein f, das ist richtig und folgt aus dem Newton-Verfahren. Das können wir auch so formulieren, dass wir sagen, im Kontext von Optimierungsproblemen hätten wir gesagt, das ist der einzige stationäre Punkt, den wir überhaupt haben. Also x-Dach ist die einzige Nullstelle von Gradient f in b-Delta x-Dach, also der einzige stationäre Punkt. Und das heißt also insbesondere in B-Delta von x-Dach gibt es kein anderes Minimum und es gibt aber auch kein lokales Maximum zum Beispiel. Also in der Umgebung von dieser Delta-Umgebung von x-Dach herum gibt es überhaupt nur diesen einen stationären Punkt und das muss also dieses Minimum sein. Das heißt insbesondere, wenn wir irgendeinen stationären Punkt finden, können wir uns sicher sein, wir haben das Minimum hier gefunden. Wissen wir noch, für alle x aus b-Delta x-Dach ist die Hesse-Matrix invertierbar. Da haben wir gerade gesehen, es gilt sogar ein bisschen mehr. Also wir haben ja nicht nur, dass in der Umgebung, dass eine kleine Störung von der invertierbaren Matrix invertierbar bleibt, sondern wir hatten gezeigt, dass eine kleine Störung von der Matrix mit positiven Eigenwerten positive Eigenwerte behält. Das heißt, die Hesse-Matrix ist nicht nur invertierbar, sondern die Hesse-Matrix hat auch Eigenwerte, die alle größer gleich 0, die alle echt größer sind als 0. Das heißt, wir kriegen Lambda min von der Hesse-Matrix f von x, das kriegen wir beschränkt durch irgendeine Konstante. Also die werden positiv definiert sein und die Eigenwerte werden nicht beliebig nah an die Null drankommen. Das heißt, wir kriegen die Eigenwerte beschränkt durch irgendein μ. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen sich die positive Hesse-Matrix an der Stelle x Dach, hätte irgendeinen Wert für den kleinsten Eigenwert und dann nehmen Sie sich als μ die Hälfte von dem kleinsten Eigenwert, dann wissen Sie, es gibt eine Umgebung drumherum, sodass Sie größer gleich der Hälfte von diesem kleinsten Eigenwert bleiben. Das heißt, wir haben hier also nicht nur ein Delta und ein C, sondern wir haben ein Delta, ein μ und ein C. Ja, und dann ist die eine, also und insbesondere, und das ist eine stärkere Aussage, also Lambda min größer gleich μ, heißt, wir haben, sind insbesondere, dass unsere Hesse-Matrix invertierbar ist. Wenn die Eigenwerte echt größer gleich μ bleiben, heißt das, die kommen nicht an die Null dran. Und wir wissen was über die Norm von der Inversen. Wenn die positiv definiert sind, dann heißt das, die Inverse hat als Eigenwerte einfach 1 durch die Eigenwerte von der ursprünglichen und der größte Eigenwert der Inversen ist 1 durch der kleinste Eigenwert der Nicht-Inversen. Und das ist gerade eine Abschätzung für die Norm. Das heißt, das C, was hier steht, das wissen wir, das hängt gerade zusammen mit 1 durch μ mit diesem kleinsten Eigenwert. Das heißt, wir können hier uns das C streichen. Das brauchen wir nicht mehr und sagen, es existieren ein Delta und μ, sodass die entsprechenden Aussagen gelten. Ja, und dann führen wir die Behauptung noch zu Ende. Für jeden Startwert, für jedes x0 in dieser Umgebung, also es gibt eine Umgebung um das Minimum herum und für jeden Startwert in dieser Umgebung um das Minimum herum liegen alle von Algorithmus 5 erzeugten Iterierten in B-Delta x-Dach. Algorithmus 5, ja, also das heißt, Insbesondere gilt, dass die Hesse-Matrix f von xk ist invertierbar. Und Algo 5 damit durchführbar. Das heißt, wenn wir nah genug dran starten an unserem Minimum, dann ist die Matrix, die wir zu invertieren haben, die ist auch tatsächlich immer invertierbar. Und Teil D für jeden Startwert, für jedes x0 in B Delta x Dach, sagt uns der Satz über das Newton-Verfahren, dass wir konvergieren gegen die Nullstelle. Hier entsprechend, also entweder wir könnten natürlich terminieren, also wir könnten terminiert der Algorithmus entweder an, ja, der terminiert dann, wenn der Gradient gleich 0 ist. Wir wissen, für den Gradienten gibt es überhaupt nur die einzige Nullstelle x Dach. Das heißt, wenn der nach endlich vielen Schritten gesehen an irgendeiner iterierten ist, wo der Gradient gleich 0 ist, dann muss das x Dach gewesen sein. Wenn er das nicht tut, erzeugt er eine Folge, die gegen die Nullstelle vom Gradienten von f, also gegen x Dach, konvergiert. Also oder er erzeugt eine Folge, die superlinear schnell gegen x Dach konvergiert. Und schließlich ist die Konvergenzgeschwindigkeit sogar quadratisch, wenn der Gradient, wenn die Ableitung des Gradienten, die Jacobi-Matrix des Gradienten noch lokal Lipschitz stetig ist, also hier die Hesse-Matrix noch lokal Lipschitz stetig ist. Also Teil E ist die Hesse-Matrix von klein f zusätzlich lokal Lipschitz mit Konstante groß L in B Delta x Dach. So gilt xk plus 1 minus x Dach konvergiert quadratisch schnell und wir kriegen gerade raus, dass was vorher L mal C war, ist jetzt L geteilt durch μ. Und vorher hatten wir L mal C halber, jetzt haben wir also L geteilt durch 2 μ mal xk minus x Dach Quadrat. Und den Beweis haben wir schon. Ja, Satz 248 sagt uns fast alles, was hier steht, nur mit invertierbarer Hesse-Matrix und dass wir eben gegen die Nullstelle des Gradienten konvergieren. Und das Einzige, was noch fehlt, ist diese Geschichte, dass unser Lambda-Min beschränkt bleibt. Das heißt, dass wir in der Umgebung von der positiv definierten, von dem Minimum mit positiv definierter Hesse-Matrix auch eine ganze Umgebung haben, wo die Hesse-Matrix positiv definiert bleibt. Und das hatten wir gerade in Lemma 249 gezeigt, dass nämlich der kleinste Eigenwert stetig abhängt. Das heißt, da, wo wir im Satz von 248 benutzt haben, dass wir in der Umgebung von invertierbaren Matrizen invertierbar bleiben, da verwenden wir jetzt stattdessen Lemma 249, dass wir in der Umgebung von einer positiv definierten Matrix auch nur positiv definierte Matrizen haben. Ja, also das sieht erstmal prima aus für unser Newton-Verfahren. Das sieht sehr stark aus. Wenn Sie das vergleichen, was wir hier haben mit dem Gradientenverfahren, dann haben wir hier erstmal den auf den ersten Blick schönere Konvergenzresultat. Bei dem Gradientenverfahren hatten wir immer nur diese Präkonvergenz, die uns gesagt hat, Häufungspunkte sind stationäre Punkte. Und hier haben wir erstmal das etwas stärkere. Also wenn wir hier konvergieren, dann konvergieren wir wirklich gegen das Minimum. Wobei das nicht so viel stärker ist als beim Gradientenverfahren, weil unsere Annahme hat uns ja sichergestellt, dass wir nur den einen stationären Punkt haben. Das heißt, wir haben hier diese Umgebung, wo die Hesse-Matrix positiv definiert ist. Da haben wir nur den einen stationären Punkt. Das heißt, wir konvergieren dann auch wirklich gegen diesen stationären Punkt. Das ist also, wenn Sie so wollen, Äquivalent zum Gradientenverfahren. Beim Gradientenverfahren war es auch so, wenn Sie sichergestellt hatten, dass es nur einen stationären Punkt gibt, dann ist auch Ihre komplette Folge gegen diesen stationären Punkt. Wenn sie dann konvergierte, wenn sie zum Beispiel beschränkt blieb, Höhenlinien beschränkt blieben, dann ist die auch gegen diesen stationären Punkt konvergiert. Also in dem Sinne ist das irgendwo dieselbe Stärke von Konvergenz, die wir hier haben. Nur der große Unterschied ist, hier konvergieren wir viel, viel schneller, nämlich superlinear bzw. quadratisch. Das ist der große Vorteil von dem Newton-Verfahren. Und der große Nachteil ist, wir haben das nur sichergestellt auf dieser Umgebung von x Dach. Und wir haben uns überlegt, als wir mit dem Newton-Verfahren gestartet sind, mit diesem Abschnitt gestartet sind, da hatten wir uns zeichnerisch schon überlegt, dass das Newton-Verfahren auch nicht, das muss nicht immer konvergieren. Also Sie konnten das Newton-Verfahren im Eindimensionalen, können Sie ja immer interpretieren, als Sie folgen Ihrer Tangente bis zum Nullpunkt, also nehmen die Nullstelle der Tangente in der aktuellen Iterierten als nächste Iterierte. Und Sie können ja dann bei der nächsten Iterierten, können Sie ja die Funktion so abändern, dass die Tangente dahin zeigt, wo Sie möchten. Das heißt, Sie können sich die Funktion so basteln, dass Sie ja, gehen mit der Iterierten, gehen irgendwo hin und dann ändern Sie sich an der Stelle die Funktion einfach so ab, dass Ihre Tangente irgendeinen Unsinn macht und dann können Sie jeden Unsinn erzeugen, den Sie beim Newton-Verfahren haben wollen. Und das möchte ich Ihnen gerne nochmal ganz, ganz stark pointieren. Also genau unter derselben Schwäche leidet dann natürlich das Optimierungsverfahren, Newton-Verfahren für Optimierungsprobleme. Auch da ist ja die Minimierung eigentlich nichts anderes als das Nullstellenproblem für den Gradienten. Das heißt, wenn bei den Nullstellenproblemen die Konvergenz nur lokal sichergestellt ist, dann wird die auch bei den Optimierungsproblemen tatsächlich nur lokal sichergestellt sein. Also Beispiel 251. Nochmal ganz deutlich gemacht, das Newton-Verfahren konvergiert eben im Allgemeinen leider nicht mehr als nur lokal. Also wir haben nur diese kleine Umgebung möglicherweise um das Minimum herum, wo wir die Konvergenz wirklich haben. Und ein sehr schönes, einfaches Beispiel, wo man das schön nachrechnen kann, ist die Funktion klein f von r nach r. Dann können wir schön zeichnen, klein f von x nehmen wir die Wurzel von x² plus 1. Ja, das können wir uns leicht zeichnen, oder zumindest qualitativ kann ich Ihnen das leicht zeichnen. Für x gleich 0 ist die Funktion gleich 1. Die ist offensichtlich streng monoton wachsend rechts von der 0, streng monoton fallend links von der 0. Also in x gleich 0 ist das einzige Minimum. Und asymptotisch verhält die sich so, da spielt das plus 1 dann keine Rolle mehr. Asymptotisch verhält die sich so wie x bzw. minus x. Also die Funktion sieht so aus, dass wir hier um die 1 und 0 haben wir ein Minimum. Und dann ist das hier irgendwie glatt. Und dann, also Sie sehen, hier haben wir keine, der Term unter der Wurzel wird nie 0, das heißt, wir haben hier keinerlei Probleme mit Differenzierbarkeit und asymptotisch verhalten wir uns wie x und minus x. Also wir haben hier so etwas wie eine Betragsfunktion asymptotisch und die wir hier nur abgeglättet haben, sodass die hier glatt 0 durchgeht. Also klar, f besitzt Minimum in x gleich 0. Ableitungen können wir auch einfach ausrechnen. Gradient von f wäre also f' von x, ist also 1 durch 2 mal die Wurzel mal innere Ableitung gibt 2x, da kürze ich die 2 also direkt weg. Das heißt, die Ableitung sieht so aus, das wäre x durch Wurzel x² plus 1. Und die Hesse-Matrix von f, die wäre ja gleich der zweiten Ableitung von f, das wäre also das hier abgeleitet, nehmen wir es, machen wir es mit Produktregel, dann haben wir einmal den Zähler hier oben abgeleitet, geteilt durch x² plus 1 und dann haben wir noch plus x mal die Ableitung von diesem Ausdruck mit 1 durch die Wurzel, gibt also dann 1 durch die Wurzel, ist wie dieses x² plus 1 hoch minus 1 halb, ist also minus 1 halb mal den Ausdruck hier mit 3 halbe, also Wurzel x² plus 1 hoch 3, das x von der Produktregel und hier noch die innere Ableitung 2x dabei, gibt hier ein x² und kürzt das 1 halb weg. Und jetzt sehen Sie, Sie können die beiden Dinge noch zusammenfassen, bringen das hier mit x² plus 1 auf den gemeinsamen Nenner, dann haben Sie hier x² plus 1 minus x², kürze ich das x² noch weg. Das heißt, bei der zweiten Ableitung haben wir hier stehen, das hat nur x² plus 1, also 1 durch Wurzel x² plus 1 hoch 3. Also das heißt, das hier wäre unser f, die Ableitung von f, auch die können wir uns qualitativ schnell veranschaulichen, die Ableitung von f wäre also so aus x durch Wurzel x² plus 1, das heißt an der Stelle x gleich 0 ist die Ableitung gleich 0. Für x gegen unendlich und minus unendlich können wir das plus 1 hier vernachlässigen, steht hier also x durch Betrag von x, das heißt das konvergiert gegen 1 und minus 1 für plus und minus unendlich. Also hier haben wir plus und minus unendlich und verbinden das Ganze irgendwo glatt. Dann sieht das also so aus. Nun, Sie sehen, das ist gerade das, was man intuitiv auch als Gegenbeispiel zum Newton-Verfahren erwarten würde, wo das mit dem Newton-Verfahren dann nicht mehr funktioniert, wo Sie sich überlegen könnten, wenn Sie hier irgendwo starten, also wenn wir jetzt das Newton-Verfahren zur Optimierung hiervon drauf anwenden, dann ist das ja nichts anderes als das Newton-Verfahren für das Nullstellenproblem auf f' anzuwenden. Und Newton-Verfahren auf das Null, auf dieses Problem ja anzuwenden, heißt, wir starten irgendwo mit einem x0 und laufen dann hier entsprechend, nehmen uns die Nullstelle der Tangente als nächstbeste Näherung x1 und dann machen wir das Ganze weiter und laufen entsprechend hier wieder mit der Tangente zur Nullstelle und Sie können erwarten, dass das so eine Funktion sein wird, wo es Ihnen passieren kann, dass diese Nullstellen sich gerade gegenseitig abwechseln. Das heißt, die werden nicht konvergieren, sondern nur zwischen zwei Stellen hin und her springen. Und tatsächlich sehen Sie das hier. Also erstmal, das Ganze ist tatsächlich was, wo unsere Theorie drauf anwendbar ist. Die Hesse-Matrix, die ist offensichtlich für alle x größer, echt größer als 0. Das heißt, die Hesse-Matrix ist immer positiv definiert. Die hier steht, unser klein f ist zweimal stetig differenzierbar, das heißt die Voraussetzungen von Satz 250 sind erfüllt. Naja, und wie lautet die Newton-Iteration? Newton-Iteration wäre xk plus 1 ist xk minus Hesse-Matrix hoch minus 1 mal Gradient f von x und das wäre ja nichts anderes als xk minus ja, diese Hesse-Matrix hier hoch minus 1 wäre 1 kreuz 1 Matrix, ist also einfach die Inverse, Wurzel x² plus 1 hoch 3 und das Ganze mal f' ist x durch Wurzel x² plus 1, jeweils an der Stelle xk ausgewertet. Bleibt also stehen xk minus xk² plus 1 mal xk und dann sehen Sie, dass xk kürzt sich weg und es bleibt einfach stehen minus xk hoch 3. Also das bedeutet, xk plus 1 ist minus xk hoch 3 und wir sehen, was passiert. Unser xk konvergiert gegen 0, falls der Startwert, den wir hier wählen, wenn der kleiner ist als 1, dann macht das hoch 3 nehmen den noch kleiner und entsprechend weiteres hoch 3 nehmen immer weiter kleiner. Das heißt, wir konvergieren hier sogar kubisch. Ich habe es nicht eingeführt, aber natürlich können Sie, so wie wir quadratische Konvergenzgeschwindigkeit eingeführt haben, können Sie auch kubische Konvergenzgeschwindigkeit einführen. Das heißt, wir konvergieren hier gegen 0 sogar kubisch schnell für x0 zwischen minus 1 und 1, also es passt zu unserer Theorie, wir haben eine Umgebung des Minimums 0, wo wir mindestens quadratisch schnell, der Satz verhindert ja nicht, dass wir noch schneller konvergieren können, wo wir mindestens quadratisch schnell gegen die Nullstelle konvergieren. Aber wir sehen auch, diese Umgebung ist tatsächlich nicht alles. Es gibt diesen Punkt, wo wir einfach hin und her springen, nämlich die Punkte 1, also der Punkt xk gleich 1 und minus 1 sorgt dafür, dass das, was wir hier haben, gibt dann eben auch entsprechend 1 und minus 1 und es ändert sich einfach das Vorzeichen. Also xk oszilliert, alterniert, können wir da schreiben, für zwei Werte, alterniert zwischen minus 1 und 1 für x0 in der Menge der Randpunkte, minus 1 und 1. Und wenn das xk größer ist als 1 betragsmäßig, ja, dann macht das hoch 3 nehmen das Ganze sogar noch größer. Das heißt, was ich hier eingemalt habe, ist gerade dieser Grenzfall. Gehe ich nach links, dann sorge ich dafür, dass ich hier doch gegen die Nullstelle konvergiere. Beginne ich aber weiter außen, bringt mich die Tangente hier links noch weiter nach außen, entsprechend rechts noch weiter nach außen. Das heißt, das Verfahren läuft sogar gegen unendlich. Das heißt also, xk konvergiert gegen unendlich für x0 betragsmäßig größer als 1. Das heißt, das Newton-Verfahren kann bei Nullstellenproblemen, aber genauso entsprechend genauso bei Optimierungsproblemen, kann völlig schief gehen. Wenn Sie den falschen Startwert nehmen, dann läuft Ihnen das Newton-Verfahren, dann scheint Ihnen das zu alternieren, dann scheint Ihnen das gegen unendlich zu laufen. Und das waren Dinge, die beim Gradientenverfahren nicht erfüllt sind. Wenn das Gradientenverfahren Ihnen zwischen zwei Werten hin und her gesprungen ist, also lassen das Gradientenverfahren laufen, kriegen als Iterierten raus, oh, mein Computercode, der ist jetzt eine Zeit lang gelaufen, gucke ich mir die Iterierten an und sehe, die Iterierten springen ständig zwischen zwei Werten hin und her. Dann sage ich beim Gradientenverfahren, prima, dann sind diese beiden Werte sind stationäre Punkte. Weil das sind Häufungspunkte meiner iterierten Folge, also sind die stationäre Punkte. Das heißt, ich gucke mir die beiden Werte an, habe da meine Minima, vielleicht zwei Minima. Beim Newton-Verfahren kann das passieren, ohne dass diese Werte irgendwas mit dem Minima zu tun haben, keine stationären Punkte sind. entsprechend das Gleiche mit dem Richtung unendlich laufen. Beim Gradientenverfahren kann es Ihnen zwar auch passieren, dass Ihnen Ihre Iterierten gegen unendlich laufen, aber Ihre Iterierten haben immer besseren Zielfunktionalswert. Das heißt, wenn Ihre Höhenlinien, wenn Ihre Niveaumengen für das Zielfunktional, wenn die beschränkt sind, also wenn sichergestellt ist, dass Sie eine gewisse Güte des Zielfunktionals nur erreichen in einer gewissen Menge, dann laufen Ihnen Ihre Iterierten des Gradientenverfahrens auch nicht gegen unendlich. Hier tun Sie das doch. Die Niveaumengen für diese Funktion sind offensichtlich beschränkt. Wenn ich mir irgendein Niveau hier nehme, dann bin ich unterhalb des Niveaus, bin ich in einer beschränkten Menge. Beim Gradientenverfahren ist sichergestellt, wenn ich mit dem x0 hier irgendwo starte, dann werde ich niemals diese entsprechende Niveaumenge zu x0 erlassen. Also wenn ich mit x0 hier starte, dann werde ich immer unterhalb dieser gestrichelten Linie bleiben. Das heißt, insbesondere werde ich eine beschränkte Folge rausbekommen von Iterierten und die Häufungspunkte werden stationäre Punkte sein. Beim Newton-Verfahren ist das nicht sichergestellt. Beim Newton-Verfahren, wenn Sie sich den dritten Fall hier angucken, heißt das, angewandt als Nullstellenaufgabe, kann man das immer schön interpretieren, wir starten hier zu weit draußen, landen dann rechts viel zu weit draußen, landen links viel zu weit draußen, landen rechts viel zu weit draußen und das Ganze wird immer mehr. Heißt also, interpretiert auf das Optimierungsproblem, das Newton-Verfahren startet hier mit irgendeinem Punkt, springt dann nach rechts auf einen höheren Zielfunktionalswert, springt nach links auf einen noch höheren Zielfunktionalswert, springt nach rechts auf einen noch höheren Zielfunktionalswert. Das heißt, die Iterierten werden auch noch immer schlechter. Das heißt, das Newton-Verfahren hat konvergiert, wenn Sie schon nah genug dran starten an dem Minimum, dann konvergiert das Ganze wunderbar. Aber wenn Sie zu weit weg sind, kann das Newton-Verfahren wirklich völligen Unsinn machen und wirklich was völligst Unbrauchbares liefern in der Praxis. Das heißt, und Sie können es auch nicht zumindest so weit retten, wie diesen Unterschied zwischen Präkonvergenz und Konvergenz beim Newton-Verfahren, dass Sie sich damit trösten können, dass das Verfahren zumindest immer was Besseres liefert und die Firma, die Sie beauftragt hat als Mathematiker, naja, die wird schon glücklich sein, wenn Sie denen überhaupt Parameterwerte liefern können, wo die Sachen besser funktioniert als das, was die Firma jetzt macht. Mit dem Newton-Verfahren haben Sie da keine Garantie für. Also das heißt, das Newton-Verfahren kann Ihnen wirklich riesige Probleme machen an der Stelle. Auf der anderen Seite hat das Newton-Verfahren aber diesen großen Vorteil, wenn es denn konvergiert, oder da, wo es, also in dieser kleinen Umgebung, wo es konvergiert, konvergiert es dafür richtig schnell. Das heißt, da, wo das Gradientenverfahren nur langsam konvergierte, konvergiert das Newton-Verfahren richtig, richtig schnell. Und insbesondere heißt das für dieses Beispiel, was Sie auf dem Übungsblatt hatten, diese quadratische Funktion, wenn Sie das, schreiben es gleich nochmal auf, aber schon mal Handwaving, wenn Sie eine quadratische Funktion haben, heißt das, Ihr Gradient ist noch eine lineare Funktion. Also wenn Sie ein quadratisches Funktional klein f haben, heißt das, Ihr Gradient ist eine lineare Funktion. Für eine lineare Funktion konvergiert das Newton-Verfahren in einem Schritt. Man nimmt ja gerade lineare Taylor-Approximation und nimmt davon die exakte Nullstelle. Das ist also exakt für einen linearen Gradienten. Das heißt, für ein quadratisches Zielfunktional ist das Newton-Verfahren, findet einfach in einem Schritt das richtige Minimum. Das heißt, für das Problem, was Sie da auf dem Übungsblatt hatten mit diesen Zickzack-Linien des Gradientenverfahrens, das haben wir beim Newton-Verfahren nicht. Newton-Verfahren macht zack und ist auf dem Minimum. Das heißt, dieses Lokal in der Nähe von dem Minimum ist das Newton-Verfahren viel, viel besser als das Gradientenverfahren. Wir haben eben nur nicht die Garantie, dass es funktioniert für jeden Startwert. Und diese letzte Verbindung möchte ich Ihnen nochmal aufschreiben. Es gab ja noch so eine andere Idee, die die ganze Zeit mit im Raum stand, also wie wir vielleicht auch noch schnellere Verfahren bekommen hätten können. Wir haben dieses allgemeine Prinzip in der Numerik. Kompliziertes Problem ersetzen wir durch ein leichteres Problem und machen ein iteratives Verfahren, indem wir immer das leichtere Problem lösen und die Lösung des leichteren Problems als nächste Iterierte nehmen und dann immer um die nächste Iterierte herum unser Problem zum Beispiel durch Taylor-Approximation, durch solche Geschichten wieder approximieren. Gradientenverfahren ist in dem Sinne eine lineare Taylor-Approximation in das Zielfunktional und dann die Minimierung des linearen Zielfunktional. Das geht dann nur mit einer Trust-Region, weil das sonst kein Minimum hätte. Und entsprechend hätte man ja sagen können, ich nehme als Alternative zu meinem Gradientenverfahren, nehme ich jetzt nicht mehr das lineare Taylor-Polynom, also den Gradienten als steilste Abstiegsrichtung, sondern ich nehme mein Zielfunktional, nehme meine aktuelle Iterierte und ersetze das Zielfunktional durch seine quadratische Taylor-Näherung. Auch dafür hatten wir einen geschlossenen Ausdruck. Und diese quadratische Taylor-Näherung, da gibt es dann, also im eindimensionalen Gap könnten wir uns vorstellen, gibt es vielleicht einfach ein eindeutiges Minimum. Und dann nehme ich mir also das Minimum der quadratischen Taylor-Näherung in jedem Iterationsschritt. Und wenn Sie das machen, kann man sich leicht überlegen, kommt tatsächlich genau das Gleiche raus wie bei diesem Newton-Verfahren hier. Was einfach daran liegt, ist, dass das Newton-Verfahren eben diese Taylor-Näherung für den Gradienten nimmt und damit auch für quadratische Funktionen entsprechend exakt ist. Also Bemerkung 252, alternative Motivation für das Newton-Verfahren wäre, ersetze klein f in der aktuellen iterierten xk durch ja, die quadratische Näherung f von x ist ungefähr, in Satz 2, 3 hatten wir das ja alles zusammengefasst, nochmal die Taylor-Formel, zumindest bis zum quadratischen, und hatten uns überlegt, dass wir für solche skalarwertigen Funktionen, das ja einfach f von xk ist, plus Gradient f von xk transponiert, x minus xk. Mit dieser Geschichte hier haben wir das Gradientenverfahren rausbekommen, indem wir gesagt haben, wir möchten diesen Ausdruck hier minimieren. Das suggeriert, wir müssen das x minus xk gerade so wählen, dass wir hier was haben, was proportional ist, zu was eine Verlängerung ist von minus dem Gradienten. Dann wird dieser Ausdruck hier so klein wie möglich. Naja, und die naheliegende Erweiterung wäre, wir nehmen hier noch das quadratischen Term dazu, also quadratische Taylor-Näherung plus 1/2 x minus xk transponiert. Hesse-Matrix f von xk. X minus xk. Das heißt, wir würden uns angucken, das Minimum von diesem Ausdruck hier. Und das haben Sie ausgerechnet in Übungsaufgabe 4.1. Da haben Sie sich nämlich überlegt, dass dieser Ausdruck hier tatsächlich ein Minimum besitzt, wenn die Hesse-Matrix positiv definiert ist, also unter den Annahmen, die wir auch beim Newton-Verfahren haben. Wenn die Hesse-Matrix positiv definiert ist, dann hatten Sie von solchen Ausdrücken hier, das ist ja letztlich, ja, das können Sie fürs Minimum, können Sie das f von xk vernachlässigen. Das ändert nichts daran, an welcher Stelle das Minimum ist. Das ist dann nur eine konstante Verschiebung. Das heißt, wir haben hier was stehen, Vektor mal x minus xk plus 1/2 x minus xk Matrix x minus xk. Und das hatten Sie ausgerechnet in Übungsaufgabe 4.1, dass dann xk plus 1, dass das Minimum davon ist bei xk plus 1 gleich xk minus, und dann tauchte da sowas auf wie diese Matrix hier hoch minus 1 mal den Vektor, der da mit drin stand, also Hesse-Matrix f von xk hoch minus 1 Gradient f von xk. Das heißt, Sie kriegen genau den gleichen Newton-Schritt raus. Das heißt, das Newton-Verfahren können wir uns vorstellen, entweder aus dieser Interpretation Nullstellenaufgabe auf Gradienten angewandt oder aber aus der Interpretation heraus, wir ersetzen unser Funktional durch ein quadratisches Funktional und nehmen davon das Minimum. Entsprechend könnten wir, ich zeichne das jetzt hier nicht ein, aber Sie könnten sich vorstellen, dass das, was das Taylor, was das Newton-Verfahren hier macht für diese Zielfunktion klein f, das können Sie entweder hier über die Tangenten im Bild mit klein f' sich einmalen, oder Sie könnten sich überlegen, Sie starten hier mit einem Punkt, dann legen Sie die best approximierende Parabel durch diesen Punkt, also gerade die Parabel, die vom Funktionswert und von der Steigung her übereinstimmt mit dem Funktion f, also die anschmiegende Parabel, und nehmen dann von dieser anschmiegenden Parabel das entsprechende Minimum. Und auch da wieder anschaulich, das Ganze wird wahrscheinlich gut funktionieren, wenn Sie hier schon in der Nähe des Minimums sind, da sind Sie ungefähr parabelförmig. Wenn Sie hier weit weg sind, haben Sie eben gerade das Problem, dass diese anschmiegende Parabel, und das sehe ich zeichnerisch nicht, das ergibt sich dann wirklich aus dem, was wir hier gemacht haben, was wir nachgerechnet haben, wenn Sie zu weit weg sind vom Minimum, dann ist diese anschmiegende Parabel, hat Ihr Minimum irgendwo hier weit draußen, dann nehmen Sie hier weit draußen die entsprechende anschmiegende Parabel und dann hat die ihr Minimum entsprechend noch weiter rechts draußen. Das heißt, so haben Sie da die Nichtkonvergenz des Newton-Verfahrens beim Minimierungsproblem. Ja, also wir haben mehrere Probleme. Also wir haben den großen Vorzug der quadratisch schnellen Konvergenzgeschwindigkeit, den möchten wir gerne erhalten. Also dass wir da, also das ist insgesamt schon sehr unbefriedigend. Gradientenverfahren bei einem Beispiel, wo man die Lösung explizit hinschreiben können, funktioniert so unglaublich langsam, das möchte man eigentlich nicht hinnehmen. Wenn man das Problem exakt lösen kann, dann muss das numerische Verfahren soll ja mindestens so gut sein wie der Mensch. Also wenn der Mensch das Problem einfach exakt lösen kann, dann soll das numerische Verfahren das doch gefälligst auch machen. Das kann das Newton-Verfahren. Den Preis, den wir dafür bezahlt haben, ist, dass wir unsere globale Konvergenz verloren haben. Seien Sie mal vorsichtig, mit globale Konvergenz meinen wir Konvergenz für jeden Startwert. Wir finden weiterhin nur lokale Minima, auch beim Newton-Verfahren. Es gibt noch einen zweiten Preis, den wir bezahlt haben. Und um diesen zweiten Preis möchte ich mich gern zuerst kümmern. Der zweite Preis, den wir bezahlt haben, ist der, dass wir, hier haben wir zum Beispiel den Newton-Schritt ja stehen. Der zweite Preis, den wir bezahlt haben, ist, dass so ein Newton-Schritt jetzt auch aufwendiger ist. Und das ist immer so eine Sache, wenn Sie Verfahren vergleichen und sagen, das Newton-Verfahren konvergiert quadratisch schnell, das Gradientenverfahren konvergiert nur linear schnell, dann ist dieser Vergleich ja nur dann fair, wenn ein Gradientenschritt auch ähnlich viel Aufwand hat wie ein Newton-Schritt. Und hier haben wir ja was drin, was erstmal noch einen anderen Aufwand hat als beim Gradientenschritt. Wir brauchen für das Newton-Verfahren die Hesse-Matrix. Die brauchen wir beim Gradientenverfahren nicht. Wenn Sie das Ganze aufstellen, zum Beispiel über finite Differenzen, heißt das, Sie müssten viel mehr finite Differenzen auswerten und bräuchten also viel mehr Funktionsauswertung. Wenn Sie es nicht über finite Differenzen machen, oft kann man in der Praxis irgendwie den Gradienten noch ausrechnen, ist die Frage, können Sie in der Praxis die Hesse-Matrix von Ihrem Zielfunktional auch wirklich ausrechnen? Das hängt von Ihrem praktischen Problem ab, ob Sie diese Hesse-Matrix wirklich ausrechnen können oder nicht. Und dann kommt dazu, diese Hesse-Matrix, die ist im Allgemeinen sehr, sehr groß. Also denken Sie wieder zurück, wir machen diese Verfahren nicht für diese eindimensionalen Beispiele, die wir hier mal kurz zeichnerisch machen. Diesem eindimensionalen Beispiel, was wir hier haben, finden wir das Minimum, indem wir einfach die reellen Zahlen durchsamplen und dann sagen, wir samplen durch, nehmen das Minimum auf einer großen Teilmenge von Zahlen, also werten irgendwie mit einem Hundertstel Abstand zwischen minus 100 und plus 100, werten wir alle Zahlen aus, nehmen davon das Minimum, machen die Abstände immer feiner, das Intervall immer breiter, das gibt uns ein globales Optimierungsverfahren, was für eindimensionale Funktionen durchaus gut anwendbar ist. Für zweidimensionale auch noch, dreidimensionale auch noch und dann wird es langsam, müssen Sie dann sehr, sehr teure Computer kaufen, um dann sich irgendwie dem vier-, fünf-, sechsdimensionalen zu nähern. Aber wir machen das Ganze ja zum Beispiel zur Bildrekonstruktion der Computertomographie. Das heißt, wir haben so viele Unbekannte, wie wir Pixel haben. Wir machen das als Diskretisierung von unendlich dimensionalen Problemen wie die Minimalflächen, wo wir so viele Unbekannte haben wie Diskretisierungspunkte. Wir machen das zur Finanzmarktoptimierung, wo wir so viele Unbekannte haben, wie sie Finanzprodukte am Markt kaufen können. Das heißt, wir haben eine unglaublich hohe Zahl an Unbekannten. Das heißt, diese Hesse-Matrix, selbst wenn wir für die eine Formel haben, wie wir die ausrechnen können, wird diese Hesse-Matrix hier hat Dimension n kreuz n. Und als n stellen Sie sich sowas vor wie 100.000 oder eine Million, also sowas wie Anzahl Pixel. Das heißt, wir haben hier in jedem Schritt haben wir eine riesige Matrix aufzustellen und wir haben in jedem Schritt diese riesige Matrix auch noch zu invertieren. Und das kann natürlich unglaublich aufwendig werden. Sie haben in der Einführung die Numerik gelernt, Matrix zu invertieren hat im Allgemeinen sowas wie n hoch 3 Schritte, die Sie brauchen. Das heißt, wenn Sie hier eine Matrix haben in einer Dimension von 1 Million und dann haben Sie entsprechend diese 1 Million hoch 3 zu invertieren und dann könnte man sich jetzt überlegen, wenn Sie irgendwie sagen, so ein Computer mit irgendwie so und so viel Gigahertz, der schafft dann vielleicht so und so viel, dann nehmen den Gigahertz als irgendwie 1000 Millionen Operationen pro Sekunde und dann überlegen Sie sich, dass Sie sowas wie 1 Million hoch 3 zu invertieren haben, dann ich rechne es jetzt nicht vor, aber dann haben wir irgendwas so was wie 1 Million mal 1000 Schritte, also 1 Million mal 1000 Sekunden, dann sind wir also irgendwie bei 1000 Millionen Sekunden und das ist schon eine ordentliche Zeit, die dabei rauskommt, so ganz grob überschlagen. Und natürlich ist the sky is the limit, also wenn Sie dreidimensionale Computertomographie machen wollen, dann möchten Sie gerne noch in die Z-Richtung das Ganze diskretisieren, dann haben Sie also sowas wie 100 mal 100 mal 100 Pixel, gäbe Ihnen dann schon 1 Million unbekannt und Sie möchten natürlich vielleicht sowas wie 10.000 mal 10.000 mal 10.000 Pixel gerne verwenden. Vielleicht haben Sie ein Verfahren, wo die Zeit noch mit reinkommt als Dimension. Also das heißt, dieses Problem, die Matrix zu invertieren, das kann so sein, dass Ihnen das nicht möglich ist, mit dem besten Supercomputer der Welt überhaupt eine Matrix-Inversion zu schaffen. Und das wäre natürlich ein Extrembeispiel, aber das ist etwas, das tut Ihnen weh, wenn Sie das Verfahren anwenden. Das heißt, die Newton-Schritte es kann sein, dass so ein Newton-Schritt wirklich sehr, 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 sehr lang dauert. Und auch da gibt es ein großes allgemeines Prinzip in der Numerik. Und dieses große allgemeine Prinzip in der Numerik, also es gibt so ein paar allgemeine Prinzipien, wie man sich der Sache immer nähert, dann kann die Probleme ersetzt man durch einfache Probleme, löst die entsprechend einfacheren Probleme und hofft sich damit dem komplizierteren Problem zu nähern. Ein anderes großes allgemeines Prinzip in der Numerik ist die Frage, muss ich meine Probleme wirklich exakt lösen? Und insbesondere bei einem iterativen Verfahren, wo ich erstmal nur Näherungen ausrechne, ist es wahrscheinlich übertriebene Arbeit, wenn ich meine Näherung übertrieben exakt ausrechne. Das heißt, wenn ich meine Iterierten, die ich hier habe, wenn ich annehme, die Anzahl der Kommastellen verdoppelt sich in jedem Schritt und ich würde irgendwie grob annähern, ich traue meiner Iterierten sowieso nur der ersten Kommastelle traue ich und den späteren, die stimmen sowieso noch nicht. Dann macht es ja keinen Sinn, diese Geschichte, die ich hier brauche, für diese erste Iterierte auf 100 Nachkommastellen genau zu berechnen. Wenn ich der zweiten Iterierte bis auf 2 Nachkommastellen traue, macht es keinen Sinn, die zweite Iterierte bis auf 100 Nachkommastellen auszurechnen. Wenn ich dann aber der 10. Iterierten bis auf 100 Nachkommastellen trauen würde, dann macht es Sinn, sie auf 100 Nachkommastellen auszurechnen. Das heißt, eine naheliegende Geschichte wäre die Frage, muss ich hier diese Matrixinversion, die unter Umständen sehr, sehr teuer ist numerisch, muss ich die denn wirklich durchführen? Muss ich die wirklich exakt durchführen? Oder kann ich mir da nicht irgendwo Arbeit sparen, indem ich sage, so in den ersten Iterierten muss ich hier auch nur eine ungefähre Näherung haben an die Lösung des linearen Gleichungssystems und erst in den späteren Iterierten muss diese Lösung genauer werden. Also die Frage ist, und auch das ist so eine allgemeine Frage, die einem in der Numerik immer wieder begegnet, bei einem iterativen Verfahren, wie viel Fehler darf ich mir erlauben in den ersten Iterierten, weil ich ja sowieso einen Fehler dadurch habe, dass es die ersten Iterierten sind und nicht die späteren Iterierten. Und diese Idee führt uns auf das Konzept der sogenannten Newton-artigen Verfahren, also 2, 4, 3. Die sogenannten Newton-artige Verfahren können wir, die Nachteile des Newton-Verfahrens, können wir die abmildern. Also Newton-Verfahren erfordert Lösung des linearen Gleichungssystems Hesse-Matrix f von xk dk gleich minus Gradient f von xk. Da ist der numerische Aufwand im Allgemeinen sehr hoch. Und die naheliegende Idee wäre, wir lösen das Ganze eben nur näherungsweise. Wir wollen ja eh nur eine Näherung xk. Also Idee, ja, passen wir es gleich zusammen. Wir können jetzt also zwei Ideen überlegen, was wir machen können. Die erste Idee wäre, die vielleicht naheliegendste Idee, das sind die sogenannten inexakten Newton-Verfahren. Wir lösen uns dieses lineare Gleichungssystem nicht exakt, sondern nur näherungsweise und denken Sie zum Beispiel an iterative Verfahren. Also sowas wie Jacobi-Verfahren, Gauß-Seidel-Verfahren, CG-Verfahren, was Sie da kennengelernt haben in die Einführung in die Numerik. Das heißt, wenn wir dem E nicht so weit trauen, dann müssen wir auch nicht durch das LR-Zerlegung machen, was sehr, sehr aufwendig ist, sondern wir machen vielleicht ein paar Schritte von dem iterativen Verfahren und dann ist die Frage, wie viele Schritte müssen wir machen des iterativen Verfahrens? Also wie genau müssen wir Stern lösen, damit der Fehler, den wir bei der Lösung machen, damit er keine Auswirkungen hat oder damit dieser Fehler vernachlässigbar ist gegen den Newton-Fehler, den wir sowieso haben. Also wir möchten natürlich weiterhin die Vorteile haben, wir möchten weiterhin die quadratische oder zumindest superlineare Konvergenz haben. Die Frage ist, wie genau müssen wir Stern lösen, damit wir immer noch superlineare Konvergenz haben. Und die zweite Idee, die wir haben könnten, also wir könnten sagen, wir nehmen hier die exakte Matrix und lösen mit der exakten Matrix das Gleichungssystem, aber bestimmen nur eine ungefähre Lösung des exakten Gleichungssystems. Und die andere näherliegende Idee wäre, naja, wir nehmen gar nicht die exakte Matrix, sondern wir nehmen uns irgendeine andere Matrix, die nur eine Näherung ist an die Hesse-Matrix. Also ersetzt, die andere Idee wäre, und das ist dann eigentlich das, was man Newton-artige Verfahren nennt, ersetze die Hesse-Matrix f von xk durch eine andere Matrix hk im r hoch n kreuz n, die ja irgendwelche Vorteile hat gegenüber der Hesse-Matrix. Und die beiden Vorteile, die da reinkommen können, wäre, die eine wäre, wenn wir die Hesse-Matrix nicht kennen, wenn wir die mit finiten Differenzen zum Beispiel ausrechnen müssten, hätten da Instabilitäten drin etc., dann wäre es gut, dass wir das Ganze ersetzen. Also die sollte entweder einfacher zu berechnen sein und uns bei der Berechnung, bei der Aufstellung Zeit sparen, oder aber sie sollte uns Zeit sparen bei der Lösung von Stern, also die einfacher berechenbar oder invertierbar ist. Und das Ziel, das kästle ich Ihnen hier ein, wäre also die Nachteile des Newton-Verfahrens abzumildern, also diese Lösung von Stern zu beschleunigen. Ich sage mal salopp, beschleunige Lösung von Stern und natürlich ohne die Vorteile zu verlieren. Und ich meine, wir haben immer im Hinterkopf, wir haben das Gradientenverfahren, das braucht gar keine Hesse-Matrix, das braucht gar keine linearen Gleichungssysteme und konvergiert linear schnell. Das heißt, egal was wir machen, wenn wir damit die superlineare Konvergenz verlieren, dann können wir gleich das Gradientenverfahren nehmen. Das heißt, wir sollten das Ganze machen, ohne zumindest die superlineare Konvergenz zu verlieren. Ohne superlineare Konvergenzgeschwindigkeit zu verlieren. Ja, und das ist das, was uns die nächsten Vorlesungen über beschäftigen wird. Also wir werden uns überlegen, wenn wir nur eine ungefähre Lösung hiervon haben, wie stark wirkt sich diese ungefähre Lösung auf das Newton-Verfahren aus? Also in einem Schritt ist klar, aber das Problem ist, wir haben ja dann vielleicht so einen Fehler aufschaukeln drin, das ist immer die große Frage. Wenn Sie numerisch bei einem iterativen Verfahren Ihre Iterierte nur ungefähr berechnen, dann wird diese Iterierte ja für die nächste Iterierte wiederverwendet. Das heißt, die große Frage ist immer nicht bei den einzelnen Iterierten, das ist immer leicht, wie genau Sie die berechnen müssen. Sie wissen ja ungefähr, Sie haben ja zum Beispiel eine Fehlerabschätzung, quadratische Konvergenzgeschwindigkeit, wie gut wir der nächsten Iterierten trauen können. Und solange sie weniger Fehler machen als das, was die nächste Iterierte sowieso einen Fehler hat, ist das vernachlässigbar. Die große Frage ist immer, wie stark ist die Fehlerfortpflanzung? Wenn Sie dann eben mit der falschen Iterierten das Verfahren weitermachen, schaukelt sich der Fehler da unter Umständen auf. Und das ist was, dafür müssen wir das Verfahren analysieren, uns also überlegen, wenn wir eine Lösung haben von Stern nur bis auf eine gewisse Güte, wie genau müssen wir im Kartenschritt Stern lösen? Wie groß darf der Fehler, wie nah muss unsere Approximation an der wahren Lösung des linearen Gleichungssystems sein, damit unser Verfahren am Ende noch konvergiert. Und dann werden wir uns angucken, diese zweite Idee, dass wir die Hesse-Matrix, das ist tatsächlich, und das ist ein sehr schönes Ergebnis und auch ein recht überraschendes Ergebnis, es gibt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie man die Hesse-Matrix ersetzen kann durch andere Matrizen, die beides erfüllen. Die sind einfacher aufzustellen, man braucht dafür die zweite Ableitung nicht und sie sind auch noch sehr leicht zu invertieren. Das heißt, das wird auch so ein gewisser Höhepunkt der Vorlesung sein, dass wir diese Hesse-Matrizen auch ersetzen können durch die sogenannten Quasi-Newton-Verfahren, sind das dann durch Matrizen, die man sehr leicht aufstellen kann und die man sehr leicht invertieren kann und wodurch man aber immer noch diese superlineare Konvergenzgeschwindigkeit haben wird. Und dann kommen wir zu dem anderen Problem, was noch mitschwingt. Also behalten Sie, es gab ja noch das andere Problem. Das eine Problem ist, wie kriegen wir Stern schnell gelöst? Wie können wir vielleicht auf die Hesse-Matrix verzichten? Und das andere Problem, was noch im Raum steht, ist, wie kriegen wir das lokale Konvergenzproblem gelöst? Das heißt, das wäre noch der andere große Vorteil des Gradientenverfahrens. Können wir das auch noch schlagen? Können wir das Newton-Verfahren so abändern, dass wir für jeden Startwert konvergieren? Ja, damit geht es dann am Donnerstag weiter und ich danke Ihnen fürs Zuhören.